Der Schriftsteller Norbert Strein, so lesen wir im berühmten Munzinger-Archiv, das immer etwas genauer ist als die bekannten Online-Lexika. Also Norbert Strein, so heißt es dort, wurde am 3. Juni 1961 in Milz, einer kleinen Gemeinde in Tirol, als Sohn des Hoteliers und Skischulleiters Norbert Strein, man beachte die Namensgleichheit, und dessen Ehefrau Maria geboren. Er wuchs mit seinen 5 Geschwistern im malerischen Ötztaler Ort Fendt auf. Und die Hauptfigur im neuen Roman des heute in Hamburg lebenden Autors hat die Kindheit unter wahrscheinlich ganz ähnlichen Verhältnissen verbracht. Als ich jung war, lautet der Titel des Romans. Und ich freue mich, mit Norbert Strein über die Verschränkung von Leben und Werk zu sprechen. Und zwar, wie könnte es passender sein, in Tirol und zwar in einem ORF-Studio in Innsbruck. Guten Tag, Herr Strein.
Guten Tag.
Norbert Strein, auf den ersten Seiten Ihres Romans beschreiben Sie ein familiäres Umfeld, das den Ich-Erzähler Franz auf, so könnte man sagen, traumatische Weise verfolgen wird. Können Sie mal beschreiben, in welchen Verhältnissen der kleine Franz aufwächst?
Er wächst in einem Hotelbetrieb auf und der Vater hat gleichzeitig eine Skischule und zusätzlich gibt es eine Hochzeitsfabrik, so wird das genannt, ein Restaurant, in dem Woche für Woche an den Wochenenden Hochzeiten stattfinden.
Im Sommer.
Im Sommer. Und da sind die sozialen und die zwischenmenschlichen Verhältnisse und die Verhältnisse zwischen den Geschlechtern, wie ich jetzt möglichst abstrakt sage, in problematischer Weise ineinander verschränkt.
Auf welche Weise prägt denn ein solches Saisongeschäft, das Sie ja auch in Ihrer Jugend miterlebt haben, das Familienleben?
In meiner Familie, ich versuche das möglichst wenig klagend zu sagen, weil ich plötzlich einen Blick auf die eigene Biografie habe, dass alles, was gewesen ist, gut gewesen ist. So viel ich daran auch herumdrehen könnte, wenn ich ein Herumdreher wäre. Für mich war die Wahrnehmung, dass die Familie vollkommen hintangestellt worden ist und der Hotelbetrieb im Vordergrund gestanden ist. Und man als Kind im Grunde hauptsächlich damit beschäftigt war, nicht aufzufallen und den Geschäftsbetrieb nicht zu stören. Das heißt, man hat sich am besten Plätze ziemlich schnell in einer anderen Welt gesucht. Ich hatte ganz lange kein eigenes Zimmer. Ich habe in unterschiedlichen Zimmern geschlafen und
Mit den Geschwistern.
Mit den Geschwistern, ja. Mhm. Möglicherweise lässt diese Unstetheit den Wunsch nach Verstetigung in einer anderen Welt in einem aufkommen.
Gab es denn bei Ihren Eltern im Betrieb auch so etwas wie diese Hochzeitsfabrik? Also haben Sie da Ihre eigene Erfahrung verarbeitet?
Nein, gar nicht. Wie Sie natürlich wissen, man kommt ganz schnell in problematische Regionen, wenn man einen Roman ganz und gar auf das Autobiografische hinliest. Das ist in diesem Roman ganz besonders stark so. Wenn ich ihn selbst lese, dann empfinde ich die Kapitel, die in Amerika spielen, es spielen die Hälfte der Kapitel in Amerika, als die fast autobiografischsten, obwohl ich die in der Wirklichkeit am wenigsten erlebt habe, weil ich ganz früh eine mir wahrscheinlich vom Vater oktroyierte und anerzogene und von Karl May herbeigelesene verquere Amerika-Sehnsucht gehabt habe als Kind.
Zu der Amerika-Szenerie kommen wir gleich nochmal. Ja. Vielleicht gehen wir tatsächlich nochmal in den Roman rein. Als ich jung war, ein Text, der damit beginnt, Sie haben es vorhin schon angedeutet, der eine Art Hochzeitsfabrik uns vorstellt. Und das Ganze wird erzählt aus der Perspektive eines 15-jährigen Internatsschülers namens Franz. Und der bekommt nun vom Vater den Auftrag, all diese Hochzeiten zu fotografieren. Wie stellt sich denn der kleine Hobby-Hochzeitsfotograf an?
Er hat eine Eigenart, dass er in fast schon symbolischer, in fast schon übertrieben symbolischer Weise alle Paare an einen Ort führt. Und an diesem Ort geht es unmittelbar dahinter in einen Abgrund. Und gleichzeitig bilden Autobahn und Fluss im ferneren Hintergrund eine Achterschleife, eine Unendlichkeitsschleife. Er nennt sie seine Unendlichkeitsbilder und gleichzeitig bekommt er sehr früh auf die auf diesem Plateau auftauchenden Hochzeitspaare einen schwer problematisierenden Blick. Der Erzähler, also er, sagt, dass die Frauen mit den Männern sehr viel sterblicher aussehen würden. Und wenn sie nicht in diese Ehen gingen, blind oder sehenden Blicks, dann hätten sie mindestens noch ein paar Jahre, in denen sie nicht das schreibt er nicht so, aber das ist so angelegt, in möglicherweise unheilvoller Weise in den Lauf der Zeit verwickelt wären.
Tatsächlich verändert sich sein Blick auf das Liebesglück sehr schnell durch das Ritualhafte. In welcher Weise ist sein Verhältnis zu dem Liebesglück denn auch durch das familiäre Umfeld getrübt?
Im Roman kommt, das ist eine zentrale Geschichte, eine Braut am Tag ihrer Hochzeit ums Leben. Mutmaßlich hat sie sich in den Abgrund gestürzt. Und das ist im Roman damit verschränkt, dass die Mutter des Erzählers, wenn sie von seinem Vater drangsaliert wird, androht, sie gehe ins Wasser. Und der Erzähler sagt von sich, er ist an vielen Tagen, an vielen Wochenenden seiner Kindheit aufgestanden und hat als erstes geschaut, ob die Mutter noch da ist. Und sie war schon wieder beim Frühstück machen. Und das ist in eindeutiger Weise an dieser Braut, die sich das Leben nimmt, gespiegelt.
Woran leidet die Mutter?
Die Mutter kommt als Dienstmädchen in das Hotel des Großvaters des Erzählers und heiratet, wie es im Roman heißt, den Sohn des Hauses und ist nicht gut genug. Und der Vater sitzt dann Abend für Abend über sie zu Gericht. Er hätte viel größere Pläne gehabt, er hätte mehr aus seinem Leben machen können. Die Mutter ist schuld. Und der Erzähler problematisiert natürlich einerseits seinen Vater, aber er problematisiert noch viel mehr seine eigene Haltung als Kind, für die er eigentlich nichts kann. Er sagt von sich, dass er sich, und das sieht er als eines der großen Vergehen seines Lebens, dass er sich automatisch auf die Seite des Stärkeren geschlagen habe, auf die Seite des Vaters, sodass er sich in diesem Unterdrückungszusammenhang als Mitunterdrücker sieht, schon als Kind. Er erzählt schamvoll, dass er sich ein Leben lang dann für den Dienstmädchennamen seiner Mutter geschenkt hat.
Und das Ganze wird dann noch fortgeführt, sowohl die Scham als auch dann tatsächlich die andere Seite, nämlich die Täterschaft, weil es zu zwei entscheidenden Ereignissen kommt. Eines haben Sie gerade eben schon angesprochen, da stirbt eine Braut, die stürzt ab, mutmaßlich Selbstmord, aber es bleiben Zweifel, Franz wird verdächtigt. Warum? Und da sind wir beim zweiten Thema.
Er hat wenige Wochen davor bei einer anderen Hochzeit ein Mädchen geküsst. Es stellt sich heraus, ein sehr junges Mädchen, gegen dessen Willen. Und dieses Mädchen sagt von sich selbst, sie sei 17 und wird im Verlauf des Romans immer jünger. Am Ende ist sie 13 zum Zeitpunkt dieses Kusses und also entschieden ein Kind. Und da ist die Diskussionsmöglichkeit nur noch sehr gering. Franz, der Erzähler des Romans, weiß tatsächlich, dass er damit etwas angestellt hat, für das das Strafgesetz zuständig ist. Viel später im Roman beginnt er sogar zu googeln und beginnt angstvoll das Wort Kindesmissbrauch in den Computer einzutippen und denkt, wenige Stunden später müsse schon die Polizei vor der Tür stehen.
Dem ist nicht so. Dennoch, mal am Anfang des Romans, nein, man müsste eigentlich sagen, fast bis zum Ende weiß man gar nicht so genau, worum es geht. Das entblättert sich ja erst. Das ist sehr kunstvoll gebaut. Wenn man das Buch zuschlägt, stellt man sich vielleicht einen Moment lang die Frage, ist das nun der Roman zur sogenannten MeToo-Debatte? Was sagt der Autor?
Ich würde händeringend Nein sagen, obwohl mir gleichzeitig bewusst ist, dass ich den Roman geschrieben habe, während diese Debatte stattgefunden hat und natürlich auch Debattenbeiträge mich ganz stark beeinflusst haben. Zum Beispiel wird dem Erzähler eine eigene Missbrauchsgeschichte in seiner Kindheit zugeschrieben, im Internat zugeschrieben. Und das ist ganz eindeutig inspiriert gewesen, um die Diskussion um den amerikanischen Autor Junot Diaz, einen fantastischen Schriftsteller, dem von mehreren Frauen vorgeworfen worden ist, er habe sich ihnen gegenüber übergriffig verhalten. In seiner Geschichte war insbesondere interessant, dass er etliche Wochen, bevor das ruchbar geworden ist, im New Yorker eine Geschichte publiziert hat, in der er über den eigenen Missbrauch in seiner Kindheit schreibt. Und da ist ihm unterstellt worden, Er habe das mutmaßlich bzw. möglicherweise getan, um die anstehenden Aufdeckungen zu relativieren. Er stellt sich selbst als Opfer hin, dann ist die mögliche Täterschaft, die bei Junodias auch, glaube ich, sich gar nicht als real herausgestellt hat, dann sei die mögliche Täterschaft schon geringer. Und dieser Kausalzusammenhang stimmt natürlich nicht.
Die ganze Geschichte des Missbrauchs wird nochmal gespiegelt in jenen Passagen, von denen Sie gerade eben auch schon gesprochen haben. Unser Held Franz, nachdem er verdächtigt worden war von der hiesigen Polizei, vielleicht doch seine Finger da im Spiel gehabt zu haben, die Braut in die Unendlichkeit hinuntergestürzt zu haben. Er kommt davon und er haut ab in die Vereinigten Staaten, schlägt sich dort als Skilehrer durch und lernt dort einen sehr besonderen Menschen kennen, einen Raketenphysiker, und der bringt sich auch um. Was ist denn nun hier geschehen?
Der ist aus der Tschechoslowakei emigriert und hinterlässt nach seinem Selbstmord ein Konvolut von E-Mails und SMS, die Franz übergeben werden. Und Franz, der Erzähler des Romans, muss feststellen, dass er der nächste Mensch dieses Mannes gewesen ist. Dass dieser Mann ihn als Freund geradezu okkupiert. Und das ist eine hochproblematische Figur, wie sich aus dem E-Mail- und SMS-Wechsel erschließen lässt. Darin wird die Geschichte einer fehlgehenden Liebe zu einer beträchtlich jüngeren Frau thematisiert. Und dem Professor wird dann, ich erzähle nicht alle Schritte, Pädophilie vorgeworfen. Und Franz mit seiner vergleichsweise kleinen Untat spiegelt sich in dieser viel größeren Geschichte des tschechischen Professors.
Wieder und kehrt wieder zurück, weil er sich auch schwer verletzt hat bei einem Skiunfall. Er kehrt zurück in seine Heimat nach Tirol und wird dort nicht unbedingt freundlich von seinem Bruder empfangen. Was ist da passiert? Warum gibt es eine Missstimmung?
Er kommt zurück, das Hotel ist inzwischen abgebrannt. Dem Bruder wird unterstellt, er könne es angezündet haben, möglicherweise Versicherungsbetrug. Und Franz wird ein Zimmer in dem Hochzeitsrestaurant zugewiesen, das sogenannte Entspannungszimmer, in dem sich die Paare, als er sie fotografiert hat als Jugendliche, immer für eine halbe Stunde zurückgezogen haben, vor bzw. nach dem Fotografiertwerden und dann mit vielsagenden Blicken auf den Jugendlichen herausgekommen sind. Natürlich ist er als Rückkehrer nicht wohl gelitten, weil man nicht so genau sagen kann, was er überhaupt noch da verloren hat. Nach seinen 13 Jahren in Amerika hängt Franz nicht nur ökonomisch, sondern auch in seiner ganzen Existenz in der Luft. Also man merkt, dass er schwer angeschlagen und schwer verwundet zurückkommt.
So düster die ganze Szene, so schwer die Themen. Vielleicht hat man gerade eben doch auch gehört, der ganze Text ist auch mit einem durchziehenden Humor erzählt worden. Das hat mich immer sehr beeindruckt an dem Text. Sie schaffen es, diese schweren Themen manchmal urkomisch in einem Satz aufblitzen zu lassen. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf die Frage des Zurückkommens. Und da gibt es einen sehr eindringlichen Satz in dem Roman, den ich jetzt mal zitieren möchte. Und zwar: Nach so vielen Jahren wieder am selben Ort zu sein, wenn man sich geschworen hatte, alles für immer hinter sich zu lassen, fühlte sich nicht unwirklich an. Es fühlte sich nur allzu wirklich an, und unwirklich erschien allein, wie die Zeit hatte vergehen können. Hat der Autor Strein sich auch mal geschworen, alles für immer hinter sich zu lassen?
Ausbruchsversuche, nicht in dieser Radikalität, hat es immer wieder gegeben. Beziehungsweise Ausbruchsversuche in einem viel größeren Zusammenhang. Kleine Ausbrüche habe ich ja da und dort gemacht. Ich habe für 10, 15 und noch mehr Jahre ein sehr unstetes Leben geführt, das hauptsächlich davon geprägt war, dass ich einen Platz gefunden habe, an dem ich möglichst unbelästigt, und das ist eine hochproblematische Formulierung, schreiben konnte. Das Schreiben habe ich so sehr ins Zentrum gestellt, dass mir ein paar Jahre lang dabei völlig entgangen ist, dass man in der Welt schreibt. Ich habe gedacht, ich müsste mich aus der Welt hinausbegeben, um zu schreiben. Alle Sozialkontakte möglichst hintanhalten. Und wenn ich dann mit dem fertigen Roman aus meiner Versenkung komme, hole ich alles nach. Das ist natürlich ein großer Fehler.
Interessant ist das, was Sie sagen, weil mein Eindruck ist, dass das in der Welt schreiben tatsächlich auch für die Literatur gut ist. Die letzten Bücher sind viel stärker. Ist das auch Ihr eigener Eindruck?
Mir sind die letzten Bücher die liebsten, weil sie mir, das darf ich wahrscheinlich nicht sagen,
doch,
vergleichsweise sehr leicht gefallen sind. Ich müsste Ihnen und dem Publikum jetzt vormachen, ich hätte 10 Jahre gerungen. Ich habe nicht 10 Jahre gerungen. Ich war jeden Tag glücklich am Schreibtisch und habe mir beim, das darf ich jetzt in Selbstbelobigung sagen, beim glücklichen Gelingen zugeschaut und habe nicht verstanden, was das ist. Weil ich sonst immer gegen einen Widerstand und immer gegen Wände gearbeitet habe. Das war bei den letzten beiden Büchern ganz und gar nicht so. Das hat mit unterschiedlichen Dingen zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich mir mein fantastisches Kindheitsamerika als Erzählraum erobert habe. Bestimmte Geschichten lassen sich in Österreich, in Deutschland, in Tirol weniger leicht und weniger gut erzählen, jedenfalls für mich, als ich sie in Amerika erzählen kann. Das hat damit zu tun, dass ich wesentlich mit amerikanischer und mit südamerikanischer Literatur groß geworden bin als Leser und in diese Literatur zurückzuschreiben versuche. Und das hat andererseits damit zu tun, dass auch der größere tatsächliche Raum, also auch geografisch der größere Raum, andere Dinge zulässt. In meinem Roman, in meinem jüngsten Roman, Als ich jung war, wird beispielsweise eine Leiche, die Leiche des tschechischen Professors, von Wyoming nach Seattle transportiert, auf einem Pickup. Auf der Ladefläche des Pickups ist Gerümpel und der Sarg dieses Professors. Das ließe sich in Deutschland oder Österreich nur sehr schwer glaubwürdig installieren. Und das lässt sich in der amerikanischen Landschaft, in der Weite und Leere und Anarchie der amerikanischen Landschaft wesentlich leichter installieren.
Das ist wohl wahr und auch einer der stärksten Szenen in diesem Roman, wie ich finde. Vielleicht gehen wir nochmal zurück in Ihrer Biografie. Da ging es ja auch vielleicht mal um die Frage, ob man alles zurücklässt. Sie haben ja Ihr Tiroler Dorf dann tatsächlich auch verlassen. Nach der Matura, wie in Österreich das Abitur heißt, haben Sie zunächst einmal ein Mathematikstudium in Innsbruck absolviert. Warum haben Sie sich ausgerechnet für dieses Fach entschieden? Sie hätten ja auch Germanistik studieren können.
Ich fürchte, in die Mathematik bin ich durch einen Leistungsgedanken hineingeraten. Ich war Internatsschüler. Ich fürchte, ich war ein sehr einsamer Internatsschüler und habe viele Nachmittage, viele Abende, viele Tage damit verbracht, mich selbst in der Mathematik weiterzubringen. Und dieses Können hat mir immenses Selbstbewusstsein gegeben. Das ist der vielleicht psychologische Aspekt. Der andere und der wesentlichere Aspekt ist die schiere Schönheit. Die schiere Schönheit der Mathematik, die ich, das kann ich ganz genauso sagen, die ich heute manchmal ganz heftig vermisse. Die Schönheit auch, jedenfalls auf einer bestimmten Ebene, im Abgeschlossensein. Wenn ein mathematischer Beweis geführt ist, dann ist er geführt in der Regel. Es gibt komplexere mathematische Welten, die sich anders darstellen, aber in der Regel ist er geführt und man muss nicht eine 5. und 6. und 7. Fassung schreiben und hat immer noch das Gefühl, es sei nicht gut. Es ist ein problematisches Wort jetzt, eine sehr reine Welt. Eine reine Welt, in der man sich gut bewegen kann, wenn man sich sozial nicht sehr kompetent fühlt.
Aber Sie haben dann ja ganz offensichtlich eine Sehnsucht, wenn wir schon mal in dieser Bildsprache sind, nach dem Unreinen gehabt. Sie wollten nämlich nicht Ihren Lebensunterhalt als Mathematiker verdienen. Warum nicht? Sie sind Schriftsteller geworden.
Wir haben immer etwas leichtsinnig gespottet, meine Mitstudenten und ich, was uns denn mit unserem Mathematikstudium blühen würde. Und dann ist immer am Horizont das Streckenswort Siemens, es könnte auch eine andere Firma sein, gestanden. Siemens würde uns verschlucken und wir haben uns gegenseitig, drei meiner Freunde damals, geschworen, wir würden nie und nie und nie bei Siemens landen, weil wir Träumer waren, weil wir in der Mathematik uns hauptsächlich in den abstraktesten Welten bewegt haben. Alles, was anwendbar war und was dann auch möglicherweise garantiert hätte, dass man eine gute Stelle bekommt, hat uns nicht interessiert. Anwendbarkeit war schon ein Weggehen vom Schönen. Wir haben das Schöne verfolgt und dafür gab es natürlich sehr wenig Plätze. Man konnte Professor einer Uni werden und damit hatte es sich mit diesen Ambitionen schon. Ich habe mich in der Mathematik sehr schnell totgelaufen. Ich bin mit so hohen Ambitionen in mein Studium gegangen, dass ich nach 4 Semestern schon sehr viel gemacht hatte, aber mit heutigen Worten gesagt wahrscheinlich ausgebrannt war. Ich wollte Mathematik und Physik und Chemie gleichzeitig studieren und war in den ersten Semestern, ich weiß nicht wie viele Stunden in der Woche, an der Universität, in irgendwelchen Veranstaltungen. Und irgendwann habe ich das nicht mehr getan und bin weniger hingegangen. Und bis die Professoren überhaupt bemerkt haben, dass ich gar nicht so gut bin, wie sie von diesen ersten hochambitionierten Anläufen geglaubt haben, war ich mit dem Studium durch. Aber dann schon ein ziemlich schlechter Mathematiker.
Ja, das beantwortet aber noch nicht die Frage, warum Sie sich jetzt gedacht haben, so, ich werde Schriftsteller.
Ja. Das habe ich nie gedacht. Ich habe natürlich gelesen. Ich habe gelesen, das klingt pathetisch, aber ist natürlich ein wahrer Satz, im Dorf aus schierer Überlebensnotwendigkeit. So wie ich einmal erkannt habe, was Bücher sind und wie sehr die einem alternative Welten aufmachen, hätte es gar nicht anders sein können, als dass ich gelesen habe. Ich habe dann schon natürlich in späteren Jahren fast nie eine so große Sehnsucht entwickelt wie beim Lesen des sehr frühen Vargas Llosa. Ich wollte eine Kindheit in Lima haben. So fantastisch ist es da beschrieben und nicht irgendwo eine Nicht-Kindheit in den Bergen. Und insofern ist der Schritt davon, dass man ein obsessiver Leser ist und dass man jetzt fast religiös formuliert, ein Buch als das Schönste begreift, was ein Mensch überhaupt machen kann, fast als etwas begreift, was ein Mensch gar nicht gemacht haben kann, sondern als müsste es ein Gott gemacht haben, dann ist das natürlich ein fantastischer Schritt und ein schlüssiger Schritt, dass man selbst irgendwann so etwas machen will. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber im Kern meine ich genau das. Es ist das Schönste, was Menschen herstellen.
Ja, auf jeden Fall eines der vielen schönen Dinge, die es auf dieser Welt gibt. Und weil Sie vorhin die Tiroler Kindheit nochmal angesprochen haben, die bot Ihnen dann ja trotzdem, wenn auch nicht die fantastische Welt Limas, trotzdem den Stoff für eine erste Erzählung. Die ist 1988 erschienen. Da geht es auch um einen jungen Mann, der in einem Tiroler Ferienort aufgewachsen ist. Inwieweit knüpfen Sie, wenn man das überhaupt sagen kann, mit dem aktuellen Roman, als ich jung war, an diese erste Veröffentlichung an? Oder ist das ganz was anderes Ihrer Meinung nach?
Es gibt in den Tirol-Teilen des neuen Romans durchaus Parallelen zu meiner ersten Erzählung einer. Und da habe ich viele der Beobachtungen einer anderen Figur, einem Jakob, zugeschrieben. Und jetzt schreibt sich der Erzähler diese Beobachtungen selbst zu. Es gibt da einen Konnex, eine Verbindung in die Wirklichkeit hinein, über die ich einen kleinen Aufsatz, eine kleine Rede geschrieben habe. Die heißt Der zweite Jakob. Ich bin in dem Dorf damit aufgewachsen, ich sei der zweite Jakob. Ich habe einen Onkel, der heißt Jakob und der ist, das kann ich sagen, nie einer geregelten Arbeit nachgegangen und eine fantastisch anarchische Figur abseits der Gesellschaft. Und mir ist als Kind früh gesagt worden, wenn ich nicht den Kopf aus den Büchern bekäme, dann würde ich genauso werden. Und ich habe meine Kindheit lange begriffen, als müsste ich mich von diesem Fluch befreien. Inzwischen sehe ich das umgekehrt und nähere mich immer mehr dem an, als könnte es eine ganz heilvolle Prophezeiung gewesen sein.
Schauen wir nochmal in Ihre Literatur rein. Es gibt da meiner Meinung nach ein zentrales Thema und das ist auch ein zentrales Thema der Literatur, der Kunst überhaupt. Und zwar bei Ihnen die Fähigkeit, die sprachliche Darstellung auch immer mitzudenken, die Bedingungen des Schreibens selbst zum Thema zu machen. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Ich habe am Anfang gedacht, und das ist natürlich auch ein Grund, Es sei eine Unsicherheitsmarotte, aus der ich versucht habe, eine Tugend zu machen. Aber die Frage ist ja, wie schafft man es, Welten zu erzeugen, die dann, wie soll ich sagen, welche Sätze tragen und welche Sätze tragen nicht. Wir machen jetzt keine Poetikvorlesung. Es gibt aber Romane, die im Detail immens konkret sind und immens detailreich beschreiben. Und doch verknüpfen sich diese vielen Sätze nicht zu einem Netz oder zu einem Teppich. Es bleibt immer löchrig. Es gibt andere Romane, die gehen mit ihrer Detailliertheit großzügiger um. Und trotzdem haben sie den Eindruck, darin verfängt sich Welt. Und in der Regel, wenn ich zu schauen versuchte, für welche Romane das gilt, dann sind das immer eher Romane, in denen über das Erzählen selbst auch reflektiert wird.
Wie würden Sie selbst Ihre Sprache beschreiben, in der Sie Ihre Literatur verfassen?
Ich habe mich immer ein bisschen gewundert, wenn von mir sehr geschätzte Autoren wie zum Beispiel auch Daniel Kehlmann so bewundernd über die Serien, also Fernsehserien, gesprochen haben, gewissermaßen als sei das das neue Medium, das den Roman ablösen würde. Daran glaube ich überhaupt nicht. Was mich absolut fasziniert, ist, wie sehr ein Roman Sprache auf sehr kurzer Strecke sehr viele Dinge zusammenbringen kann. Sie können in einem einzigen Satz und schon gar in einem einzigen Absatz Bewegungen in Zeit und Raum machen, die in einem anderen Medium gar nicht vorstellbar sind. Sie haben einen Erzähler, der beobachtet, während er beobachtet, erinnert er sich. Während er sich erinnert, reflektiert er über dieses Erinnern. Und das ist alles auf einmal da. Dafür müssten Sie schon sehr, sehr, sehr viele Filmmeter verwenden, um auch nur annähernd, wenn es gut gemacht ist in der Literatur, daran heranzukommen. Das ist es, was mich fasziniert. Aber Sie wollten wissen, wie ich meine, so beschreibe ich meine Sprache. Es ist der, nicht meine Sprache, Sprache überhaupt oder Romane überhaupt, sind das fantastischste Vehikel, sich in Raum und Zeit zu bewegen.
Und diese Vielstimmigkeit, die hört man dann auch in den Sätzen, die liest man in der sprachlichen Konstruktion ihrer Romane. Es gibt zwei weitere Motive, die bei Norbert Gstrein immer wieder auftauchen. Das ist die verlorene Jugend und der verlorene Glaube. Ich zitiere mal aus dem aktuellen Roman. Zitat: Als ich jung war, glaubte ich an fast alles und später an fast gar nichts mehr. Und irgendwann in dieser Zeit dürfte mir das Glauben abhanden gekommen sein. Mit der Jugend, die dahin geht, geht auch der Glaube, das Glauben überhaupt verloren. Ist es Ihnen auch so ergangen wie Ihrem Ich-Erzähler, dass Sie das Glauben, den Glauben verloren haben?
Ich blicke manchmal staunend und großäugig auf meine katholische Kindheit zurück, was ich da alles zu glauben vermocht habe und wie bevölkert der Himmel für mich war über diesem winzigen Bergdorf. Und das geht natürlich nicht sozusagen. Man muss sich irgendwann als Erwachsener davon verabschieden, dass eine Desillusionierung und nicht nur Desillusionierung, sondern schlichte Aufklärung natürlich stattfindet. Dennoch habe ich eine bleibende Sehnsucht danach und etwas davon versuche ich, meinen Figuren einzuoperieren. Verdächtig viele von denen haben, zum Teil auch als Versuch einer kleinen Provokation, einen katholischen Aspekt. Zum Beispiel in diesem Roman dieses Mädchen, das vom Erzähler ungewollt geküsst wird und das später eine Violinistin wird. Sie sagt von sich ausdrücklich, sie sei katholisch. Und das ist natürlich von mir eine ganz absichtliche und in unserer heutigen Welt geradezu schon halb provokante Setzung. Warum muss ich das machen? Um diese Figur in meiner Kindheit zu verankern auch.
Aber Sie glauben jetzt nicht mehr, oder doch?
Nein.
Dieses Nein lassen wir jetzt einfach mal so nachklingen und gehen nochmal in die literarische Biografie von Norbert Gstrein. Die große Eleganz und Präzision Ihrer Arbeiten, auch die Kunstfertigkeit Ihrer Literatur wurde oft gelobt. Sie haben zahlreiche Auszeichnungen erhalten, den Robert-Musil-Preis, den Alfred-Döblin-Preis, den Berliner Literaturpreis und viele Preise mehr. Dann scheint es aber einen Bruch in Ihrem Werk gegeben zu haben, weil Sie mit, so hieß der Roman, Die ganze Wahrheit, einen Text über die Surkamp-Verlegerin Ulla Berkewitsch veröffentlicht haben. Vielleicht zur Erinnerung an alle, die den kleinen Feuilleton-Aufreger im Jahre 2010 nicht mehr parat haben. Wovon handelt denn der Roman?
Er handelt vom Sterben eines Verlegers. Der Verlag ist ein österreichischer Kleinverlag und die spätere Witwe, die Verlegerin wird, neigt zu okkulten Praktiken in diesem Roman-Setting.
Warum gab es die Aufregung?
Es ist zu der Zeit sehr viel über den Surkamp-Verlag geschrieben worden, also in der Nachfolge von Siegfried Unselt. Man konnte vieles von dem, was ich für meinen Roman verwendet habe, im Feuilleton finden und also ist dieser Roman als Schlüsselroman gelesen worden. Ich gestehe, dass ich ihn vielleicht auch daraufhin angelegt habe und ich weiß nicht, ob das klug war. Und in dem Moment, als ich die Besprechungen gelesen habe, habe ich wie ein Boxer nach 12 Runden Prügel irgendwo in Kroatien am Meer stehend gedacht, mir sei es recht, macht das mit mir, prügelt mich, weil ich, das sind sozusagen diese Umdefinitionen, um Dinge zu überleben, weil ich gedacht habe, ich schreibe von da ab immer aus einer anderen Position. Und das ist auch wahr. Ich schreibe aus einer, dem Betrieb, dem sogenannten Betrieb gegenüber, sehr viel freieren Position. Ich werde nie mehr versuchen, wenn man sehr jung ist, macht man ja den Fehler, jemandem etwas recht machen zu wollen. Ich werde nie mehr jemandem etwas recht machen. Und das hat mit leichter Verzögerung möglicherweise den Büchern, die ich jetzt schreibe, gut getan.
Sie haben jetzt in den vergangenen Jahren doch eine ungeheure Produktivität an den Tag gelegt, wenn man das mal so sagen darf. Die Bücher sind in rascher Folge erschienen. Arbeiten Sie schon am nächsten Text?
Das muss ich sagen, ich entschuldige mich geradezu, weil es mir selbst unheimlich ist und weil ich sehr, sehr mag, wenn Autoren schlanke Werke haben. Zum Beispiel das Werk von, ist auch ein Autor, den ich sehr bewundere, von Danilo Kisch. Die Bücher kann man fast an einer Hand abzählen. Und wenn ich mich bremsen könnte, würde ich mich gern bremsen. Ich habe mit einem neuen Roman angefangen, der tatsächlich sehr viel mit dem Anfang unseres Gesprächs zu tun hat, mit dem Beginn Ihrer Einführung, mit meiner Biografie. Ich versuche, über einen Mann zu schreiben, der keine Biografie haben will, weil eine Biografie zu haben und ein Leben zu haben oder ein Leben gehabt zu haben, das Spuren hinterlässt, ihn mit einer merkwürdigen Scham erfüllt in dieser vollkommen vernetzten Welt, in der alle versuchen, Spuren zu hinterlassen, in der die größten Romane in der großen Datenwolke mit Urlaubsfotos konkurrieren. Sie konkurrieren tatsächlich. Und er, das ist meine Vorstellung von dieser Figur, er würde am liebsten alles, was an sichtbarer Lebensäußerung, er ist ein mittelmäßig erfolgreicher Schauspieler, von ihm in der Welt ist, wieder aus der Welt schaffen. Darauf gekommen bin ich insbesondere dadurch, dass ich immer betrübt bin, wenn ich schaue, was von sogenannten einfachen Leuten, wenn sie sterben, im Internet übrig bleibt. Also da würde ich ganz besonders auf ein Recht auf Vergessen setzen, wenn ein sogenannter einfacher Mann stirbt und es bleibt als einziges Datum seines Lebens, dass er einmal Mitglied eines Bienenzüchtervereins war oder dass er beim Tontaubenschießen in einem Nest den dritten Preis erhalten hat, dann ist das eine Schande.
Warum?
Weil es gegen die Menschenwürde geht, weil diese herumfahrende Information diesem Menschen natürlich in keinster Weise gerecht wird. Und würde es sich um meinen Vater oder um meinen Nächsten handeln, würde ich am liebsten mit vorgehaltener Pistole in Kalifornien vorstellig werden und sagen, ihr nehmt das jetzt bitte aus eurer Wolke.
Weil das natürlich einem Menschen nicht gerecht wird. Aber wie ist das beim Schriftsteller? Ein Schriftsteller hat die Möglichkeit, tatsächlich ganz viel zu hinterlassen, auch ganz viel Sichtbares zu hinterlassen. Die Bücher, die Gespräche, die Essays und so weiter. Ist das auch ein Moment, was Sie umtreibt, das Schreiben gegen den Tod?
Das ist groß gesprochen und Sie wissen natürlich, Canetti, der Tod als größter Gegner. Und auf dieses Pathos kann ich mich natürlich nicht einlassen. Aber Schreiben ist natürlich eine der Möglichkeiten, in die Breite zu leben. Man lebt als Schreibender und Lesender, oder wenigstens hat man diese Fiktion, nicht so zielgerichtet in einer Linie auf das eigene Sterben hin, sondern man schlägt Haken und macht Ausweichbewegungen. Und natürlich ist auch die kindische Belohnungsfantasie, kindliche und kindische Belohnungsfantasie, wenn man alles sehr gut machen würde, dann wäre man ja vielleicht möglicherweise, weil einem ein Gott oder wer auch immer zu Dank verpflichtet ist, der erste Mensch, der nicht stirbt, weil man selbst eine Welt geschaffen hat, vor der selbst ein Gott beeindruckt sein müsste. Das treibt mich ja seit meinem ersten kleinen Buch um, weil ich ja in Ausbildung ein Mathematiker bin, dass die Tatsache, dass bisher alle Menschen gestorben sind, für uns nach mathematischen Verhältnissen nicht bedeutet, dass wir sterben werden. Das ist nicht bewiesen.
Warum nicht? Das müssen Sie mir als Mathematiklein dann doch noch erklären zum Schluss.
Sie können so viele Einzelfälle, das sind die typischen Einzelfälle, das heißt, für den einzelnen Einzelfall heißen diese vielen Milliarden Einzelfälle in der Mathematik gar nichts.
Das heißt, dass wir sterben, ist möglicherweise alles eine große Fiktion?
Ich glaube, jetzt gehen wir zu weit in unseren Fantastereien.
Aber weil wir gerade schon, wenn wir das hier auch nicht lösen können, ich bin mir nie so sicher, ob Mathematik da nicht sowas ist wie Sophistik. Aber wenn wir schon bei kindlichen Belohnungsfantasien sind, sind wir automatisch nochmal am Ende bei Ihrem Vater. Hat der denn mitbekommen, dass Sie sozusagen auch als Schriftsteller erfolgreich gewesen sind? Und was hat er überhaupt damals gesagt, als Sie ihm mitgeteilt haben, naja, mit der Mathematik, das wird nichts, ich werde jetzt Autor?
Das hat ihn nicht, und das empfinde ich als großes Glück, das hat ihn, also er ist genau in dem Jahr gestorben, in dem mein erstes Buch erschienen ist. Ich habe ihm manchmal meine schüchternen Anfangsversuche peinlicherweise zu zeigen versucht, was ich heute gar nicht mehr verstehe, warum ich einen solchen Schritt übernommen habe. Das hat ihn zum Glück nicht beeindruckt. Und das meine ich ganz ausdrücklich, das meine ich nicht als Erziehungsmodell, aber für mich war es ein Glück, dass die Welt der Literatur meine eigene Welt war und eine Welt nicht in einem kämpferisch gedachten Sinn gegen meine Elternwelt, gegen meine Herkommenswelt, aber eine Welt, die ich mir selbst schaffen musste, ja.
Vielleicht noch zum allerletzten Schluss die Frage, ich habe es in der Anmoderation angedeutet, Sie heißen genauso wie Ihr Vater, warum tragen Sie denn tatsächlich denselben Vornamen?
Das ist in diesen Familien nicht unüblich. Ich trage sogar, fast wie bei preußischen, bei deutschen Kaisern, noch den zweiten Vornamen meines Großvaters. Warum es mich getroffen hat, warum ich diese Last der Möglichen in diesen Kategorien ist gar nicht gedacht worden, Traditionsfortführung hätte tragen sollen, weiß ich nicht. Ich habe ja dann schnell diesen anderen Namen bekommen. Ich sei der zweite Jakob. Insofern hat man auf mich wahrscheinlich nicht sehr lange wirklich gesetzt.
Aber Sie hätten sich ja auch einen Künstlernamen geben können, also Jakob Strahlen. Haben Sie aber nicht.
Dem Protagonisten des Romans, an dem ich gerade arbeite, der keine Biografie will, der macht genau das. Dem wird bei einem Filmprojekt in Amerika gesagt, sein Name tauge nichts. Der Name wird nicht ausgesprochen mit den vier Konsonanten am Anfang. Und dann versucht er es durch Buchstabenverschiebung und kommt auf das schöne Wort Gestirn mit denselben Buchstaben, weiß natürlich, das geht auch nicht und nennt sich dann Jakob und einen anderen Nachnamen Turner aus der Mutterfamilie.
So ist das, so bieten Namen die allerbesten und aber auch allerschlimmsten Projektionen. Vielleicht noch eine Frage, die mich interessiert hat. Ihr Bruder Bernhard Strahlen hat ja durchaus Erfolge als Skirennläufer gefeiert. Hatten Sie jemals über eine solche Karriere nachgedacht?
Nein, gar nicht. Ich bin als Kind, ich weiß nicht mal mehr genau, in welchem Alter das begonnen hat, als Schüler mit 6, 7 Jahren, bin ich lokale Skirennen gefahren. Und ich hatte erbärmliche Angst davor, eine Leistung bringen zu müssen. Wir sind aus diesem kleinen Dorf im finsteren Morgengrauen in einem Kleinbus losgefahren in eines dieser Nachbardörfer. Alle waren hochgradig nervös zu versagen. Man musste immer stehen bleiben, weil der eine eine Pinkelpause gebraucht hat und dann der andere. Und ich habe in Erinnerung, dass ich immer Achter geworden bin und das war nicht gut genug.
Wir haben dieses Gespräch ja in Tirol aufgezeichnet, in Innsbruck. Werden Sie denn mittlerweile schon als Deutscher hier wahrgenommen, nachdem Sie so viele Jahre nun schon in Hamburg leben?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Schwierigkeit ist immer die Sprache. Ich bin mir selbst fremd in allen Dialektverschiebungen. Ich habe eigentlich keine Möglichkeit, in Tirol so zu sprechen, wie ich gern sprechen möchte, außer in meinem unmittelbaren Heimatdorf. Da spreche ich den breitesten Dialekt, der aber nur da gesprochen wird. Und dann mache ich alle möglichen Anpassungsverfahren, ausgehend von diesem Dialekt bis zu dem Deutsch, das ich in Deutschland spreche, und bin da ganz opportunistisch, fast ein Halbprostituierter, indem ich versuche, mich dem anderen Dialektsprecher auf seiner Dialektebene anzupassen, und das geht nie richtig gut.
Also entsteht eine Mischung aus Hanseatisch und Tieftirolerisch?
Na, Hanseatisch habe ich ja. Ich spreche in Hamburg mit niemandem.
Wie bitte?
Ich sitze und schreibe.
Ach, Sie werden ja mit den Menschen auch reden, oder nicht?
Doch, doch.
Das denke ich doch. Jetzt gehen Sie aber erstmal mit Ihrem aktuellen Roman wahrscheinlich auch auf Lesereise durch Deutschland, durch Österreich. Wenn Sie die Tirol-Passagen dann vorlesen, ist das auch etwas, wo Sie sich in gewisser Weise dann mit so einem Distanzierungsmoment herumzuschlagen haben? Weil man ja dann doch auch manchmal zu lachen beginnt, wenn dann dieses Tirol beschrieben wird. Gibt es da solche Spannungsverhältnisse bei solchen Lesungen oder wird das dann eher professionell aufgenommen?
Ich habe mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht, welche Stellen ich lesen werde. Möglicherweise lese ich vor allem amerikanische Stellen, um alles andere ein bisschen zu verschleiern. Aber vermutlich wird das professionell aufgenommen, weil das Publikum, das zu solchen Lesungen kommt, ja ein literarisches Publikum ist und Romane als Romane sieht. Ich habe ja in dem Roman, wenn man das Ende sehr genau liest, habe ich ja tatsächlich die Fiktion erstellt, dass ich da meinen ersten amerikanischen Roman auf Englisch geschrieben habe, beziehungsweise Franz hat das getan, und ich, der Autor, habe den nur ins Deutsche übersetzt, weil ganz am Ende liegt Franz, der Erzähler, im Krankenhaus und bittet um einen Schreibblock und Schreibstift und beginnt mit seinen Aufzeichnungen. Er hat gerade eins über den Kopf bekommen und stellt fest, niemand weiß, wer er ist. Er ist ausgeraubt worden. Er könnte einen anderen Namen vorgeben. Er beginnt zuerst Deutsch zu schreiben, er könnte aber auch, um sich noch mehr zu tarnen, Englisch schreiben. Und er beginnt auf Englisch zu schreiben und beginnt mit dieser Aufzeichnung, die dann mein Roman geworden ist, auf Englisch.
Sie sind ein Autor, der gar keine Angst hat vor einem Spoiler. Sie verraten sogar das Ende. Das finde ich sehr mutig. Warum?
Sie wissen, dass es nicht darum geht. Es geht nicht um das Ende. Man ist in dieser Welt. Man ist in dieser Romanwelt und wenn es ein guter Roman ist, dann liest man ihn nicht darauf hin, wie die Auflösung sein wird.
Der Schriftsteller Norbert Strein war das. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.